ARD.
Stau ohne Ende, warum Bayern jetzt sogar Autobahnabfahrten dicht macht.
Hoffnung für die Ukraine, was von dem Treffen zwischen Trump und Putin zu erwarten ist.
Und von wegen Jauch empfiehlt Kryptowährung, so funktioniert betrügerische Werbung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 15. August. Philipp Lacomi und Sebastian Trepper sind hier nochmal am Start und wir hoffen, ihr seid bisher gut durch die heißen Tage gekommen.
Tag zusammen.
Wer auf der Autobahn im Stau steht, bekommt oft vom Navi vorgeschlagen, fahr doch mal hier ab und nimm die Landstraße. Im Zweifel geht's dann schneller, aber das ist eine ziemliche Belastung für Gemeinden und Anwohner. Deswegen gibt's jetzt an ersten Orten quasi Abfahrtsverbote, damit man auf der Autobahn bleibt.
Ja, konkret betrifft das ab heute verschiedene Gemeinden im Landkreis Rosenheim in Bayern. Da gibt's dann Durchfahrtverbote, also da darf kein Ausweichverkehr mehr durch die Orte. Und wer sich nicht dran hält, kriegt erstmal eine mündliche Verwarnung, fährt man dann trotzdem weiter. Da gibt es 50 Euro Bußgeld.
Es soll jetzt deshalb aber nicht grundsätzlich viel mehr Polizeipräsenz geben. Daniel Meyer ist Bürgermeister von der kleinen Gemeinde Fraßdorf dort vor Ort und er erklärt die Taktik so.
Wie ich das jetzt verstehe, wird es sporadisch einfach sein, dass man gezielt, vielleicht auch durch Rückmeldung von uns, jetzt wird es massiv, dass da einfach gezielt dann kontrolliert wird.
Ich muss sagen, ich kann es schon ein Stück weit verstehen. Es gibt hier in der Nähe in Sachsen ein Beispiel. Bei Dresden ist auch wirklich regelmäßig alles komplett dicht auf der Autobahn. Dann brettern da tausende Autos lang durch die kleinen Dörfer und die Einwohner sorgen sich halt um ihre Kinder. Und außerdem nervt es natürlich einfach der Lärm und der Dreck.
Ja, das scheint in Rosenheim ähnlich zu sein. Besonders an Wochenenden und in der Ferienzeit gibt es da heftige Staus an der A8 und A93. Da fahren halt alle lang, die nach Österreich, Italien, Slowenien oder Kroatien wollen. Sind ja typische Urlaubsländer. Heute ist übrigens Feiertag in den meisten bayerischen Gemeinden, Maria Himmelfahrt. Also, dass diese Regelung heute startet, ist auch nicht ganz zufällig ausgewählt.
Gerade haben wir schon über Lärm und Gefahr für Kinder gesprochen, aber es gibt auch ein weiteres Problem. Das berichtet Maximilian Keil. Er ist in der Bürgerinitiative Staufreies Dorf aktiv.
Es hat einen Vorfall gegeben, da war ich zufällig als Ersthelfer dort. Da ist ein Kind angefahren worden. Und da war das Hauptproblem, die Autos sind Stoßstangen an Stoßstangen gestanden und der Rettungsdienst ist einfach trotz Blaulicht nicht reingekommen.
Die Durchfahrtsverbote gelten jetzt jeweils von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen. Es wird dann auch schon auf der Autobahn auf die Regelung hingewiesen und logisch, Menschen, die in diese konkreten Orte in der Region fahren wollen oder da wohnen, für die gilt das Verbot natürlich nicht.
Es wäre auch schlecht, wenn es so wäre. Bisschen weiter südlich in Tirol in Österreich gibt es solche Abfahrtsverbote schon länger, seit 6 Jahren, immer wenn es viel Reiseverkehr gibt und das hat wohl relativ gut geklappt. Mehrere hunderttausende Autos werden da wohl von kleinen Orten ferngehalten.
Interessant wird jetzt natürlich, ob das noch an weiteren Autobahnen und Orten in Deutschland kommt. Du hast ja gerade von Dresden berichtet. Der Landrat von Rosenheim sagt auf jeden Fall, dass sich andere Landkreise schon erkundigt hätten, wie das alles funktioniert mit dem Verbot. Und auch der ADAC geht davon aus, dass dieser Vorstoß Signalwirkung für andere Orte haben dürfte.
Ja, also rechtlich möglich ist es auf jeden Fall. Das Bundesverkehrsministerium hat das vor wenigen Wochen erklärt. Bisher gab es da eigentlich immer rechtliche Bedenken. Jetzt können Straßenverkehrsbehörden das bei so krassen Fällen anordnen. Kann natürlich aber sein, dass das gerichtlich dann irgendwann auch nochmal verhandelt wird.
Wenn man sich die Nachrichten in diesen Tagen anschaut, dann kommt man an einem weltpolitischen Großereignis nicht vorbei. 2 der mächtigsten Männer der Welt treffen sich heute persönlich, US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin.
Es geht bei dem Treffen natürlich um den Krieg in der Ukraine und Möglichkeiten, den zu beenden. Wir schauen uns jetzt kurz mal an, was da heute eigentlich passiert.
Ja, beim Gipfel jetzt ist ganz viel Symbolik dabei. Das gilt auf jeden Fall für den Ort. Die beiden treffen sich auf einem US-Militärstützpunkt in Alaska, also den USA. Alaska, das ist ja der Bundesstaat ganz im Nordwesten des amerikanischen Kontinents.
Russland grenzt da im Westen fast an die USA, nur die meerenge Beringstraße liegt dazwischen. Da sind an der engsten Stelle wirklich nur ungefähr 90 Kilometer zwischen den beiden Ländern, mit Inseln dann sogar noch weniger.
Alaska gehörte bis vor knapp 160 Jahren sogar zum Russischen Reich. Dann hat der damalige russische Zar dieses riesige Land für einen Spottpreis an die USA verkauft.
Ja, auch das ist ein Teil der Symbolik, weil es jetzt bei der Ukraine ja auch um die Frage geht, ob da eventuell Gebiete der Ukraine an Russland abgetreten werden.
So, worum geht's jetzt, abgesehen von der Symbolik bei dem Treffen heute? Trump möchte Putin im besten Fall dazu bringen, den Krieg zu beenden, ganz platt gesprochen. Trump hat ja schon vor seinem Amtsantritt im Januar versprochen, dass er den Krieg in der Ukraine schnell beenden will. Das hat er bisher nicht geschafft, auch wenn es schon ein paar Versuche gab.
Er hat aber, das haben wir diese Woche auch schon in unseren Kurznachrichten berichtet, vorab schon so ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben und gesagt, er erwartet da jetzt nicht wirklich direkt den großen Durchbruch, sondern möchte einen Prozess anstoßen, um dann Putin zu einem Kriegsende zu bewegen.
Das in Anführungszeichen Problem an dem Gipfel ist ja auch, dass nicht die beiden Kriegsparteien am Tisch sitzen. Russland ist zwar dabei, aber die Ukraine eben nicht. Deshalb gab es vorgestern vorab schon mal eine Videokonferenz der Europäer mit Trump. Die hatte Bundeskanzler Merz organisiert.
Da waren Vertreter von vielen europäischen Ländern dabei und eben auch der ukrainische Präsident Zelensky. Da haben die Europäer versucht, Trump so ein bisschen zu beeinflussen in ihrem Sinne.
Ja, es ging da unter anderem auch darum, dass Trump und Putin nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg verhandeln, dass irgendwelche Teile der Ukraine an Russland abgegeben werden.
Heute dann der Gipfel in Alaska und wir fragen uns vermutlich alle das Gleiche. Was kommt jetzt dabei rum? Es ist extrem schwer zu sagen, ob heute bei dem Treffen überhaupt etwas rauskommt, womit es dann in Richtung Ende des Krieges gehen könnte. Es gibt einige Experten, die da Chancen sehen, gerade auch wegen dieser großen Symbolik, über die wir ja gerade schon gesprochen haben.
Bundeskanzler Merz hat vorgestern gesagt, es gibt Hoffnung auf Bewegung, es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Trump ist auch schon wieder einen Schritt weiter und hat die Hoffnung geäußert, bald einen weiteren Gipfel organisieren zu können, dann auch mit dem ukrainischen Präsidenten. Putin hat sich vor dem Treffen mit Trump auch grundsätzlich optimistisch geäußert. Bisher hat er ein Gespräch mit Zelensky aber immer abgelehnt.
Und damit sind wir auch ein bisschen bei den Argumenten, warum dieser Gipfel am Ende nichts bringen könnte. Es gibt viele Experten, die sagen, Putin hat überhaupt kein Interesse, den Krieg zu beenden. Offiziell hat Russland bislang keines seiner Kriegsziele zurückgenommen. Und gleichzeitig spielt es Putin in die Karten, je länger der Krieg dauert. Russland hat deutlich mehr Soldaten und je länger der Krieg eben dauert, desto schwächer wird die vergleichsweise kleine Ukraine.
Die Ukraine bietet Russland seit Monaten eine sofortige, bedingungslose Waffenruhe an, aber Russland geht darauf nicht ein und greift halt weiter an.
Selbst wenn es irgendeine Form von Abkommen gibt, so etwas gab es ja auch schon, nachdem Russland 2014 die Halbinsel Krim annektiert hat, die ja auch eigentlich zum ukrainischen Staatsgebiet gehört. Das hat Russland aber auch nicht davon abgehalten, danach im Osten des Landes immer wieder Gebiete faktisch zu besetzen und 2022 dann die gesamte Ukraine anzugreifen.
Der Gipfel findet heute in Alaska statt. Wegen der Zeitverschiebung ist das bei uns aber erst am späten Abend. Vermutlich wissen wir daher erst morgen früh, was rausgekommen ist. Könnt ihr dann unter anderem auf tagesschau.de lesen. Und wenn sich wirklich was tut, über das es sich zu sprechen lohnt, hört ihr das natürlich am Montag bei uns.
Unsere Kurznachrichten.
Der Chef der Bahn muss gehen. Richard Lutz führt den Konzern seit 8 Jahren und hat eigentlich auch noch einen Vertrag bis 2027. Jetzt soll er aber gehen, das hat Verkehrsminister Schnieder verkündet. Nächsten Monat wird der Verkehrsminister dann einen Nachfolger und eine neue Strategie präsentieren. Bahnchef Lutz gilt schon seit Monaten als angezählt. Die Bahn steckt seit Jahren in einer massiven Krise.
Der Deutsche Lehrerverband findet, dass Schulen schlecht gegen Hitze geschützt sind. In der Rheinischen Post hat der Präsident des Verbands gefordert, dass aus dem Sondervermögen für Infrastruktur auch Geld in die Sanierung von Schulen fließen soll. Er sagt, es fehlt an Dämmung, an Lüftungs- und Klimaanlagen und an Schattenplätzen sowie Trinkbrunnen auf den Pausenhöfen.
Die deutschen Hockeymänner stehen bei der Heim-EM im Finale. Am Samstag treffen sie dort dann auf den Titelverteidiger Niederlande. Deutschland hat sich im Halbfinale gegen Spanien mit 4:1 durchgesetzt. Heute Abend spielen dann schon die deutschen Hockeyfrauen. Die stehen auch im EM-Halbfinale und müssen sich gegen Belgien durchsetzen, um dann ins Finale zu kommen.
Ich hoffe sehr, dass das klappt. Ich guck's mir an in Gladbach.
Vor Ort.
Yes, ist ganz cool da. Ich freue mich drauf. Markus Lanz, Günther Jauch oder Didi Hallervorden machen neuerdings Werbung für Kryptowährung und seltsame Investmentstrategien, zumindest wenn man den Fake-Anzeigen im Internet glaubt.
Da gibt's ziemlich unangenehme Betrugsmaschen mit den Gesichtern von Promis und was da genau dahinter steckt, schauen wir uns jetzt mal an. Kann nicht schaden, da gut Bescheid zu wissen, denn man erkennt die mitunter auf den ersten Blick wirklich nicht so gut, diese Anzeigen.
Und teilweise geht den Menschen richtig viel Geld flöten. Gerade ist wieder ein Fall bekannt geworden. Ein Ehepaar aus Heilbronn soll mehr als 400.000 Euro verloren haben, weil es eben auf so eine Internetwerbung reingefallen ist. In dem Fall eine mit Günther Jauch, also einem Promi, dem die Leute auch echt vertrauen und den sie mögen, auch wenn der mit diesen Geschichten natürlich gar nichts zu tun hat.
Vielleicht habt ihr solche Schlagzeilen im Internet ja auch schon mal gesehen mit Gesicht von einem Promi. Zum Beispiel Markus Lanz Kopf montiert auf den Körper eines Typen, der gerade in Handschellen abgeführt wird. Und dann steht da reißerisch, Tausende strömen nach Lanz Verhaftung zu den Geldautomaten. Und Lanz selbst sagt, ganz viele Menschen glauben das einfach.
Mit dieser Anzeige bin ich mittlerweile millionenfach konfrontiert. Das nehmen Leute wirklich ernst. Ich habe mittlerweile regelmäßig die Situation, dass ich in ein Taxi beispielsweise einsteige, wo dann häufig Menschen sitzen, die zum Beispiel Telegram-Kanäle und anderes nutzen. Und die sagen, das finde ich ja schade, dass sie abgesetzt worden sind von der Regierung.
Wenn man dann auf den Link von seiner Werbung klickt, kommt man dann zu irgendwelchen windigen Geschäften, wo man investieren kann. Man startet mit einem ganz kleinen Betrag, dann wird steigender Gewinn versprochen und man kann mehr investieren und irgendwann ist die Kohle weg.
Das war für mich die größte Enttäuschung über mich selber, dass ich auf diese Nummer reingefallen bin. Weil bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, wird die zigmal abgewogen.
Das war gerade der Rentner Siegfried Berg. Er heißt nicht wirklich so, will seinen echten Namen nicht nennen, aber er ist so mutig, als Opfer dieser Betrugsmasche darüber zu sprechen öffentlich. Er ist auch auf so einer Fake-Anzeige reingefallen. Bei ihm war es ein täuschend echter Artikel, angeblich von Tagesschau.de, wo Didi Hallervorden so Online-Anlagen empfohlen hat.
Bei dem Artikel war alles absolut glaubwürdig und die Zweifel sind dann erst viel, viel später gekommen. Dieser Artikel und auch dieser Ablauf dieser ganzen Geschichte war extrem professionell gestaltet.
Siegfried Berger hat dann da seine Daten angegeben und wurde von einem Anlageberater angerufen. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf, kann man sagen, wie du gerade gesagt hast. Erst ein kleiner Betrag, 250 Euro und später 5.000. Er sieht sogar die hohen Gewinne auf einer gefälschten Website. Also sieht quasi, dass das immer mehr Geld wird, wie in so einem Online-Banking. Also die Illusion ist quasi für ihn perfekt.
Ja, dazu kommt, dass die Täter psychologisch so gut geschult sind, die bauen so ein Vertrauensverhältnis zum Opfer auf, sodass es für die Betroffenen einfach sehr schwierig ist, das zu entlarven. Bei Siegfried Berger hat das dann dazu geführt, dass er 34.000 Euro verloren hat.
Dahinter steckt ein großes Netzwerk, das in ganz Europa arbeitet. Es ist für die Ermittler schwer, dagegen vorzugehen. Die Täter sitzen mit ihren Callcentern im Ausland. Vor 2 Jahren ist aber zumindest mal ein Schlag gegen eine der vielen Tätergruppen in Georgien gelungen. Nino Goldbeck ist Oberstaatsanwalt in Bayern. Er war da mit dabei.
Es gibt die Hintermänner, es gibt die Management-Ebene und es gibt diejenigen Personen, die gewissermaßen an vorderster Front tätig sind und tagtäglich den Kundenkontakt halten. Und dort sind dann aufgeteilt nach Sprachräumen in unterschiedlichen Abteilungen Dutzende, teilweise Hunderte Personen tätig, die allesamt die jeweilige Sprache ihrer Kunden sprechen, häufig sehr gut. Und die machen von morgens bis abends nichts anderes als betrügen, als Lügengebilde aufbauen.
Das Geld ist dann in vielen Fällen einfach weg. Also bedeutet für uns, solche Anzeigen immer auf Wahrheitsgehalt prüfen. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es vermutlich zu schön, um wahr zu sein. Sucht sonst einfach nochmal im Internet, gibt es diese Meldung auf anderen seriösen Nachrichtenseiten auch.
Und wichtig ist, immer auf die URL gucken, also auf die Adresszeile im Browser, weil vielleicht sieht es nach einem Tagesschau-Artikel aus, aber ist halt eine Fake-Seite und darüber kann man es im Zweifel erkennen.
Also Augen auf und vielleicht kann es auch nicht schaden, in eurem Umfeld Menschen dafür zu sensibilisieren, die jetzt vielleicht nicht so super sicher im Umgang mit Digitalem und Internet sind. Für die ist es nochmal schwieriger, sowas zu erkennen.
So, ich habe zum Ende der Podcast-Woche noch eine kleine Geschichte, die die Menschen hier im Osten und im Süden der Republik diese Woche sehr, sehr bewegt hat. Ich nenne es mal Bratwurstkrieg. In Erfurt in Thüringen wurde diese Woche nämlich eine Urkunde gefunden, die wohl besagt, dass der älteste Bratwurstgrill der Welt in Erfurt stand.
Bratwurstkrieg klingt toll. Mit mittelalterlichen Naturdarmkanonen oder so.
Nee, anders.
Aber wer hat denn da was gegen die Urkunde für die Thüringer?
In dem Fall Regensburger und Nürnberger, also Bayern und Franken, die halt auch sagen, dass sie so lang wie niemand anderes schon Bratwurst machen. Und eine Nürnberger Gastwirtin ruft deshalb jetzt die Thüringer zum Boxkampf auf. Wo soll der natürlich stattfinden? Im Thüringer Bratwurstmuseum. Es ist einigermaßen absurd, aber irgendwie auch eine schöne Story, finde ich.
Wie so oft im Leben, ne? Ein Boxkampf hilft ganz bestimmt.
Ganz sicher.
Oh, ich habe vielleicht brät ja dann eine Wurst der anderen einen über. Oh.
Ich glaube,
für diese Woche reicht's. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns doch gerne, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Auch über Kritik freuen wir uns natürlich. Ihr könnt uns auch wegen unserer Bratwurst-Stories richtig grillen. Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
So, jetzt habt ein schönes Wochenende, ohne schlechte Wortwitze, wenn ihr frei habt. Ansonsten haltet durch. Montag sind Magda und Uli dann in der neuen Podcast-Woche für euch da. Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.